Wenn Kelly Peters über den Schulhof der Plaza Vista Grundschule geht, kennt sie jeder. Sie ist die Mutter, die von allen Eltern für ihr Engagement bewundert und von den Kindern für ihre verständnisvolle Art geliebt wird. Doch genau das wird Kelly zum Verhängnis. Die kalifornische Stadt Irvine ist das Mekka für jede sicherheitsliebende Mutter. Die Planstadt entstand erst in den 1960er Jahren. Kneipen, Obdachlosenunterkünfte, Spielhallen und Pfandleihhäuser wurden von vornherein systematisch in der Planung ausgeschlossen. Alles ist so konzipiert, dass es Kriminelle abschreckt. Selbst die künstlich angelegten Parks und Straßen sind bis ins kleinste Detail gestaltet, dass es keine dunklen oder schlecht einsehbaren Ecken gibt. Mit diesem Konzept hat Irvine Erfolg. Laut FBI ist es die sicherste Großstadt in den USA mit der geringsten Kriminalitätsrate. Individualität wird in Irvine allerdings klein geschrieben. Jedes Haus mit pfirsichfarbener Fassade gleicht dem anderen. Es gibt Vorschriften für die Größe der Briefkästen, die Höhe der Hecken und die Länge des Rasens. Viele empfinden Irvine als steril und langweilig. Doch gerade Eltern sind vom Sicherheitsgefühl, den guten Highschools und der renommierten Universität angezogen. Eine von ihnen ist die 49-jährige Kelly Peters. Sie hat bereits ein turbulentes Leben hinter sich, in verschiedenen Bars und Kneipen gejobbt, einige Jahre auf Hawaii gelebt, bis sie Mitte 30 schließlich ihren Mann Bill kennenlernt, der Restaurantbesitzer, Handelsvertreter für Wein und Bluesmusiker ist. Mit ihrer Heirat und der Geburt ihrer Tochter Sydney ändert sich alles in Kellys Leben. Sie wird sesshaft und ihre oberste Priorität liegt bei ihrer Familie. Der perfekte Ort dafür ist Irvine. 2001 ziehen Kelly und Bill in die verheißungsvolle Stadt, in der sie ihrer Tochter eine gute Kindheit und Ausbildung ermöglichen wollen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen in Irvine ist bei den Peters das Geld knapp. Sie können sich kein eigenes Haus kaufen und beziehen eine Wohnung in der Nähe der Schule, auf die ihre Tochter geht. Doch damit sind die Peters Außenseiter in der Vorstadt-Idylle. Immer wieder müssen sie sich die argwöhnischen Kommentare der anderen Eltern anhören. Und Kelly weiß, dass ohne eigene Immobilie die anderen Mütter auf sie herabgucken. Der 16. Februar 2011 verläuft für Kelly Peters zunächst wie ein gewöhnlicher Mittwoch. Gegen Mittag fährt sie zur Plaza Vista Grundschule, zu der auch ihre 10-jährige Tochter geht und die in einer wohlhabenden Gegend liegt. Kelly hat nach der Geburt ihrer Tochter ihren Job im Hypothekengeschäft aufgegeben, um sich voll auf sie zu konzentrieren und hat dabei ihre neue Leidenschaft entdeckt. Sie ist die Vorsitzende der Lehrerelternorganisation an der Plaza Vista. Sie unterstützt die Lehrkräfte bei Ausflügen und außerschulischen Aktivitäten, organisiert Feste und ist für die Nachmittagsbetreuung der Kinder zuständig. Seit 6 Jahren ist sie das Herz und die Seele der Grundschule. Alle Eltern kennen Kelly und vertrauen ihr ihre Kinder an. Die Lehrkräfte schätzen ihr Engagement und sie ist beliebt bei den Kindern. Gegen 12.40 Uhr fährt Kelly mit ihrem weißen PT Cruiser vor der Grundschule vor und geht ins Büro. Sie bekommt eine SMS vom Karatelehrer, der im Stau steht, und sie bittet, die Klasse so lange zu beaufsichtigen. Während Kelly der Bitte nachgeht und in der Turnhalle mit den Kindern einige Aufwärmübungen macht, erreicht zeitgleich die Polizei um 13.15 Uhr ein seltsamer Anruf.
Irvine Police.
Yes, hi. I was calling because my daughter is a student at Plaza Vista Elementary School. And I'm concerned one of the parent volunteers there may be under the influence or using drugs. I just had to go over to the school, and I saw a car driving very erratically, and it continued on into the parking lot of the school, and I was going there, and I just had to look to see who it was and what was going on, and then I saw them get out, and it looked like they had something away in their car, and behind their seat, some drugs. And I
what did they
all over the place? And then they went into the school, and I recognized that the woman is the parent volunteers for the after school program. And I'm concerned that there are drugs at the school.
So you specifically saw her place something behind her seat.
Yeah, it looked like she had some like pills or something.
Okay. What is your name?
My name is Jay.
Jay?
BJ.
BJ. And what's your last name?
Chandrasekhar.
How do you spell that?
Chandrasekhar.
Okay. And what's your phone number where we can reach you?
949-441-2242.
And do you know this person's name?
I think her name is Kelly.
Kelly?
Yeah, and it's a white PT Cruiser. The license plate is 5UBU496.
And that's 5U like Union, B like boy, U like Union?
Yes.
Okay.
And it has a license plate rim that says only for the groovy.
Die Polizei in Irvine nimmt den Anruf sofort ernst. Ab und an gibt es zwar Drogendelikte in der sichersten Stadt der USA, doch wenn eine Elternvertreterin an einer Grundschule mit Drogen erwischt werden würde, wäre das ein Skandal. Die Leitstelle funkt den 40-jährigen erfahrenen Polizisten Charles Shaver an, der sich der Sache annehmen soll. Kurze Zeit später ist er an der Plaza Vista Grundschule und die Schulleitung gibt Kelly, die mitten in der Betreuung der Kinder ist, Bescheid, dass die Polizei mit ihr sprechen muss. Panik bricht bei ihr aus. Nicht, weil sie Angst hat, mit Drogen erwischt zu werden, sondern dass ihrem Mann etwas passiert ist und er vielleicht einen Unfall hatte. Doch Charles Shaver beruhigt sie und erzählt ihr von dem Anruf. Kelly ist verdutzt, gibt ihm allerdings ohne zu zögern ihre Autoschlüssel. Schließlich hat sie keine Drogen in ihrem Wagen deponiert. Zahlreiche Lehrkräfte haben sich bereits um die irritierte Kelly und ihr Auto versammelt, die neugierig darauf sind, was die Polizei von ihr will. Außerdem klingelt es gleich zur Pause. Die Eltern und die Kinder könnten verunsichert sein, warum die Polizei den Wagen der Vorsitzenden der Lehrerelternorganisation durchsucht. Kelly Peters ist sich hingegen sicher, dass es sich nur um eine Verwechslung handelt. Bis Officer Shaver wieder aus ihrem Auto kommt. In der Hand hat der Polizist eine Tüte mit 17 Gramm Marihuana, einer Pfeife sowie zwei Tüten voll Pillen. 11 des verschreibungspflichtigen Percocet, einem Kombipräparat aus Oxycodon und Paracetamol und 29 Pillen Vicodin, einem Schmerzmittel. Kelly bricht vor allen Anwesenden Wein zusammen. Sie weiß, dass dieser Tag ihr Leben verändern wird. Immer wieder beteuert sie, dass ihr die Drogen nicht gehören. Doch warum hat sie diese dann in ihrem Wagen? Auch dafür hat Kelly eine Erklärung. Sie lässt ihr Auto oft offen. Noch nie hat sie sich in Irvine Sorgen gemacht, dass dabei etwas passieren würde. Doch sagt die 49-Jährige die Wahrheit? Oder versucht die nach außen hin engagierte Mutter, sich nur rauszureden? Schließlich ist die Menge so hoch, dass sie mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss. Und vielleicht noch schlimmer, ihr Ruf ist für immer ruiniert. In der Schule führt Charles Shaver einige Drogentests mit ihr durch. Alle besteht sie. Und ihn beschleicht langsam das Gefühl, dass Kelly wirklich die Wahrheit sagen könnte. Schon von vornherein findet er es merkwürdig, dass der Anruf um 13.15 Uhr bei der Leitstelle einging. Alle in der Schule bestätigen ihm aber, dass Kelly bereits um 12.40 Uhr im Büro war. Wenn der Anrufer wirklich so besorgt ist, warum wartet er dann 35 Minuten? Als er versucht, den Zeugen zurückzurufen, stellt er fest, dass die Nummer gar nicht vergeben ist. Auch wie er das Gras in Kellys Wagen gefunden hat, ist seltsam. Es steckte von außen gut sichtbar im Fach ihres Sitzes. Wer sollte mit 17 Gramm Marihuana zu einer Schule fahren und es da nicht einmal ordentlich verstecken? Als er die Wohnung der Peters durchsucht, findet er außerdem nichts, was auf die Medikamente oder das Gras hindeuten würde. Zur großen Erleichterung von Kelly nimmt der Officer sie nicht in Haft. Sie hat fest damit gerechnet, die Nacht im Gefängnis verbringen zu müssen. Doch Charles Shaver hat Zweifel. Er glaubt nicht, dass sich hinter dem Fall wirklich nur eine kiffende Vorstadtmutter verbirgt. Kellys Verzweiflung scheint nicht gespielt, sondern echt zu sein. Außerdem hat sie ihm etwas gesagt. Sie hat eine Feindin, die alles daran setzen würde, Kelly zu schaden. Als Kelly ihm von Jill und Kent Easter erzählt, erfüllt Angst ihre Stimme. Seit einem Jahr versuchen die beiden Kelly zu schaden und sie aus dem Vorstand der Elternorganisation zu ekeln. Jill und Kent Easter lernten sich in einer Anwaltskanzlei kennen. Sie gingen auf die besten Unis des Landes, sind spezialisiert auf Wertpapierrecht und können sich eines der großen Häuser mit akkurat getrimmten Rasen im Vorgarten leisten. Nicht so wie Kelly. Seit der Geburt ihres Sohnes hat Jill ihre Anstellung als Anwältin aufgegeben. Kent ist der Alleinverdiener der Familie mit einem Jahresgehalt von $400,000. Jills Tag besteht seitdem aus Yoga, Beauty-Salons, Starbucks, Sushi mit Freundinnen und Friseurterminen. So wie es kein Klischee einer wohlhabenden Vorstadtmutter hätte besser beschreiben können. Genau ein Jahr bevor in Kellys Auto die Drogen gefunden werden, ereignet sich ein Vorfall, der seitdem scheinbar Jills Lebensinhalt füllt. Am 17. Februar 2010 findet der Tennisunterricht an der Plaza Vista statt. Kellys Aufgabe ist es, die Kinder von der Umkleide nach draußen zu begleiten, wo ihre Eltern warten. Doch als Kelly an diesem Tag mit den Kindern nach draußen geht, fehlt eines von ihnen, der Sohn von Jill und Kent. Kelly kennt den 6-Jährigen gut. Im Gegensatz zu seiner Mutter ist der Junge schüchtern, ruhig und zeichnerisch begabt. Kelly hatte sich dafür eingesetzt, dass er künstlerisch gefördert wird und auch er mag Kelly. Doch er ist ein Träumer, der gerne trödelt und bummelt. Genau das sagt sie der aufgelösten Jill, als sie bemerkt, dass ihr Sohn fehlt. Es dauert nur wenige Minuten, bis sich das Missverständnis geklärt und Jill ihren Sohn hat. Er hat brav vor der Tür gewartet und der Tennislehrer hat ihn nach draußen begleitet. Für Kelly ist die Situation geklärt. Doch für Jill noch lange nicht. Sie schreibt einen Beschwerdebrief an die Schule. Darin steht unter anderem: Sie sagte mir, dass sie meinem Sohn die Schuld gibt, weil er langsam ist und dass er oft zurückgelassen wird, weil es mühselig ist, auf ihn zu warten. Fürs Protokoll. Mein Sohn ist sehr intelligent, vernünftig und sportlich und er hat bereits erfolgreich an vielen außerschulischen Kursen teilgenommen. Er schreibt gute Noten und hat in diesem Jahr viele Auszeichnungen bekommen. Er ist weder geistig noch körperlich träge. Kelly Peters muss sich vor der Schuldirektorin in einem Bericht rechtfertigen. Darin schildert sie die Situation und schreibt: Als ich wegging, ließ Jill noch eine Bemerkung fallen. Sie wundere sich, wie ich nachts schlafen könne, so wie ich die Menschen behandle. Ich ging rein und fing an zu weinen, weil ich so aufgebracht war. Das Verblüffende war, dass sich ihr Gesichtsausdruck nicht änderte. Es war immer das gleiche merkwürdige Lächeln. Die Schuldirektorin glaubt Kelly, zum großen Ärger von Jill. Sie redet schlecht vor anderen Eltern über Kelly, will sogar Flyer an die Autos machen, was ihr angeblich angetan wurde. Als die Direktorin sie bittet, das zu unterlassen, betont Jill, dass sowohl sie als auch ihr Mann gut vernetzte Anwälte sind. Kelly bietet der Schule sogar an, dass sie die Elternorganisation verlässt, damit der Streit ein Ende hat. Doch die Schule will nicht unter Jill Easters unbegründeten Zorn einknicken. Weil Kelly nicht geht, zeigt die Anwältin sie bei der Polizei an. Ohne Erfolg. Danach will sie eine einstweilige Verfügung erwirken. Kelly würde sie und ihren Sohn belästigen und hätte ihnen gedroht, sie zu töten. Das Gericht lehnt den Antrag ab. Danach versucht Jill, mit einer Zivilklage gegen Kelly zu klagen. Ihr Sohn sei Opfer von Freiheitsberaubung und ihm seien vorsätzlich emotionale Schmerzen und schwerste seelische Qualen zugefügt worden. Wieder hat Jill keinen Erfolg. Kelly leidet unter der angespannten Stimmung, bei der sie nicht einmal verstehen kann, woher der Hass kommt. Außerdem kann sie sich an eine Drohung nach der erfolglosen Klage von Jill erinnern. Ich werde dich kriegen. Der Kriminalbeamte Mark Andreozzi übernimmt den seltsamen Fall. Er untersucht noch einmal den Anruf des besorgten Vaters. Darin buchstabiert er auch den Nachnamen. Doch es gibt gar kein Kind an der Grundschule mit diesem Namen. Außerdem stottert der Mann und ist nervös. Er spricht anfangs ohne Akzent und wechselt dann im Gespräch auf einen leichten indischen Akzent. Die Polizei verfolgt den Anruf zurück. Er wurde aus einem Luxushotel in Newport Beach, circa 1,5 Stunden Fahrzeit von Irvine, getätigt. Sie lassen sich die Überwachungskameras des Hotels geben. Kurz vor dem Anruf betritt ein großer Mann im Anzug das Gebäude. Er sieht aus wie Kent Easter, Jills Ehemann. Und noch etwas spricht dafür, dass der Mann wirklich Kent ist. Seine Kanzlei ist gegenüber des Hotels. Die Handydaten der Easters werden untersucht. Sie stellen fest, dass Jill und Kent in der Nacht auf den 16. Februar zwischen 2.37 Uhr und 4.21 Uhr mehrere Textnachrichten geschrieben haben. Warum schreiben sich die beiden mitten in der Nacht? Die Polizei kann außerdem rekonstruieren, dass Jills Handy in dieser Nacht im Funkmast nahe ihres Zuhause eingeloggt ist. Kent allerdings nicht. Im Radius seines Funkmasts liegt die Wohnung der Peters. Am 4. März passt die Polizei Kent auf den Weg zur Arbeit ab und befragt ihn. Er tut zunächst unwissend, als die Polizei ihn konfrontiert, warum er mitten in der Nacht losfährt und mit seiner Frau schreibt. Dann wird er zunehmend nervöser und verlangt schließlich einen Anwalt. Doch die Polizei hat bereits einen Durchsuchungsbefehl gegen das Ehepaar und in Kents Auto finden sie genau die gleichen Medikamente wie auch in Kellys Wagen. Währenddessen nimmt sich die Polizei bereits das Haus von Jill und Kent Easter vor. Jill scheint unbeeindruckt davon zu sein und spielt draußen mit ihrer Tochter. Doch sowohl im Haus als auch in der Kanzlei von Kent findet die Polizei keinen Hinweis darauf, dass das Ehepaar Kelly Drogen untergeschmuggelt hat. Dafür finden sie einen selbstgeschriebenen Roman von Jill, den sie gerade unter dem Künstlernamen Ava Bjork veröffentlicht hat und fast autobiografisch wirkt. Zumindest so, wie Jill sich selbst sieht. Die Protagonistin ist Anwältin, die mit überragender Intelligenz und betörender Wirkung auf Männer ausgestattet ist und die nach Rache und Vergeltung strebt. Doch all das reicht nicht für eine Verhaftung. Deshalb inspiziert die Polizei weiter das Ehepaar. Dabei nimmt der Fall immer groteskere Züge an, wie es die Polizei sonst nur aus Hollywood-Filmen kennt. Nachdem Kent früh morgens zur Arbeit fährt, empfängt Jill nur im Negligé bekleidet ihre Affäre. Der verheiratete Feuermann Glenn Gomez. Doch durch ihn erhofft sich die Polizei, Jill zum Reden zu bringen. An einem Morgen passen sie ihn ab und machen ihm deutlich, dass seine Affäre nicht nur seiner Familie und seiner Karriere schadet, sondern Jill auch ihm gefährlich werden kann, wenn es nicht so läuft, wie sie es will. Er stimmt schließlich zu, sich verkabelt mit Jill zu treffen, um auch der Polizei zu beweisen, dass er nicht in den Fall involviert ist. Sie geben ihm vor, in welche Richtung er das Gespräch lenken soll und was er erzählen darf. Jill erzählt ihm bei dem Treffen, dass sie in Schwierigkeiten steckt und ihr Mann seinen Job verlieren könnte, doch sie geht nicht ins Detail. Glenn erzählt ihr, dass die Polizei ihn befragt hat und schlägt ihr daraufhin vor, dass sie sich erstmal nicht mehr so häufig treffen sollten. Daraufhin rastet Jill aus.
I have tried to tell you that I'm having a big problem and you just ignore it and it is too late. And then you tell me you want to come down here and you think I did something. Why? What have I ever done to make you think that?
Because they're calling me and asking me all these questions about this girl. And I'm like, what the hell happened to her? Tell me.
Do you think I hurt some girl?
I don't know. They won't tell me, but they keep asking me questions about this girl.
You should know. You should know that
I
wouldn't do that.
I know you would never
do
anything.
You should know it.
Then why are they asking me questions?
Do you think I know? I'm waiting for someone to help me. I'm losing everything here. I don't know.
Well, if you haven't done anything wrong, then you should be fine.
I am not going to be fine.
If you haven't done anything, they'll drop the investigation.
Do not ignore me anymore. I am not fine. I'm already not fine. And I'm not going to be fine. And nobody stood by me. No one.
I don't know why you're not going to be fine, though. You're not.
I am not going to be fine. Do you understand me? Don't just put your head in the sand. This is the moment. This is when I needed someone, and you turned your back on me. And I will not survive this.
Kurz nach diesem Treffen taucht Jill vor dem Haus von Glenn auf, mit eindeutigen Mails und Fotos. Und seine Frau hält einen Brief zu ihrer Arbeit mit den intimsten Details der beiden. Geschrieben ist der Brief allerdings aus der Perspektive von einer von Jills Freundinnen. Doch Glenn weiß, wer dahinter steckt und dass die Polizei recht hatte. Jill hat ihn zerstört. Die Ermittlungen der Polizei ziehen sich über Monate ohne wirkliche Erfolge. Sie kämpfen sich durch unzählige Mails und Nachrichten, doch ausgerechnet die aus der Nacht des 16. Februar sind gelöscht. Auf den Drogen finden sie allerdings die DNA von Kent Easters. Das allein reicht zwar nicht für eine Anklage, aber sie wollen diesen Trumpf in der Hinterhand behalten. Kelly und ihrer Tochter Sydney geht es in der Zeit der Ermittlungen immer schlechter. Auch wenn die Leute vorne rum zu ihr halten, gibt es viele Gerüchte, ob Kelly es nicht doch war. Auch ihre Tochter wird in der Schule gemieden und ist auf dem Schulhof oft allein. Beide leiden unter Angststörung. Immer wieder wacht Sydney in der Nacht auf, in der Angst, entführt zu werden. Auch Kelly fürchtet täglich eine erneute Rache der Easters. Doch die Polizei hält zu ihrer Familie. Nichts liegt ihnen näher, als das Anwaltspaar zu überführen, das sich in Sicherheit wiegt und sich viel klüger als die Behörden hält. Im Frühjahr 2012 fällt der bizarre Fall in die Hände des Staatsanwalts Christopher Duff. Er ist sofort fasziniert von dem Fall, der eher an einen Hollywood-Film erinnert, und erstaunt, wie akribisch die Polizei in Irvine gearbeitet hat. Und das für einen Fall, in dem es nicht mehr um einen Mord oder körperliche Gewalt geht, sondern nur darum, die Gerechtigkeit für eine engagierte Mutter wiederherzustellen. Er sichtet die Indizien, die Handydaten der Funkmasten, die DNA auf den Drogen, die Überwachungsaufnahmen und dass die Easters ein Motiv gehabt hätten. Christopher Duff entscheidet sich schließlich dazu, dass es ausreicht für eine Anklage. Es wird ein Haftbefehl gegen das Ehepaar ausgestellt. Dabei achtet er extra darauf, dass dieser nicht in den Akten des staatlichen Gerichts auftaucht, damit Kent Easter nicht durch seine Anwaltskanzlei vorgewarnt werden kann. Im Juni 2012 werden Jill und Kent Easter verhaftet. Zwar kaufen sie sich mit der Kaution frei, doch ihre Mugshots gehen durch die amerikanische Presse, die mittlerweile von dem Vorstadtkrimi fasziniert ist. Sie sind ergriffen von der bescheidenen, engagierten Mutter Kelly und den Angeklagten, die das komplette Gegenteil zu ihr sind. Ein scheinbar von Macht, Intrigen und Rache besessenes, reiches Paar. Doch die Easter scheinen einen Plan zu haben. Die Beweislast gegen Kent ist stärker. Seine DNA ist auf den Drogen, er war während des Anrufs bei der Polizei im Hotel, aus dem angerufen wurde, und sein Handy war in der Nacht des 16. Februars in der Nähe von Kellys Wohnung. Trotzdem reicht Jill ein Geständnis ein, sie hätte Kelly die Drogen ins Auto gelegt. Das würde ihr einen demütigenden Prozess ersparen. Da es aber keine Beweise gegen sie gibt, hat sie Chancen auf einen Freispruch. Sie könnte als Zeugin für ihren Mann auftreten und ihr würde nicht die Anwaltslizenz entzogen werden. Bei einem gesonderten Prozess gegen ihren Mann könnte sie dann in den Zeugenstand treten und die Tat gestehen. Dann wären beide frei. Doch Jills Plan geht nicht auf. Sie wird zu 120 Tagen Haft im Bezirksgefängnis verurteilt, von denen sie die Hälfte absitzt und zusätzlich 100 Sozialstunden leisten muss. Doch der verlorene Freispruch bedeutet noch etwas anderes. Jill Easter verliert ihre Lizenz als Anwältin. Alles, worauf sie immer stolz war. Und auch Kents Prozess verläuft nicht so wie erwartet. Auch er wird schuldig gesprochen, obwohl er sich selbst als Opfer seiner egoistischen und manipulativen Frau darstellt. Noch am selben Abend macht ihm Jill, mit der er immer noch zusammenlebt, einen Vorschlag. Er solle sich umbringen, damit sie und die Kinder seine Lebensversicherung von $500,000 erhalten. Es ist eines der wenigen Male, in denen er sich den Worten seiner Frau widersetzt. Im Oktober 2014 wird das Urteil gegen Kent verkündet. Ihm drohen 3 Jahre Haftstrafe im Staatsgefängnis. Doch er wird zu 180 Tagen Haft im Bezirksgefängnis, 100 Sozialstunden und 3 Jahren Bewährung verurteilt. Der Richter hat allerdings klare Worte für den 41-Jährigen. In einer perfekten Welt würde ich sie aus purer Abscheu über das, was sie und ihre Frau getan haben, ins Gefängnis schicken. Ein Jahr später findet der Zivilprozess gegen Kent Easter statt. Es droht ihm eine millionenschwere Klage von Kelly Peters aufgrund des seelischen Schadens, den die Easters ihrer Familie angetan haben. Mittlerweile hat Kent alles verloren. Er ist arbeitslos aufgrund seiner Verurteilung, lebt bei seinen Eltern und sämtliche Ersparnisse sind für die Anwaltskosten draufgegangen. Jill hingegen geht in die Offensive. Sie ist zu Gast an zahlreichen Talkshows, in denen sie öffentlich den Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann ausfechtet und beteuert ihre Unschuld. Selbst wenn sie mit den Fakten und Beweisen konfrontiert wird, schiebt sie sämtliche Schuld auf Kent. Ende des Jahres 2015 muss er sich dem Zivilprozess stellen. Dort fleht er um Gnade. Ich bin der Vater einer jungen Familie, die pleite ist. Ich stehe hier als jemand, der alles verloren hat, außer meine Familie. Es gibt keinen weiteren Grund, mich noch zusätzlich zu bestrafen. Auch wenn seine Worte emotional klingen sollen, spricht er sein einstudiertes Plädoyer monoton runter. Das Gericht nimmt ihm nicht die Rolle des plötzlich geläuterten, eigentlichen Opfers ab. Er wird zu $5,7 Millionen Schadensersatzzahlung verurteilt. Trotz allem, was sie in Irvine erlebt hat, bleibt Kelly Peters in der Stadt leben. Sie fühlt sich immer noch sicher. Sie hat ein Buch über ihren Fall geschrieben, bei dem sich Hollywood bereits die Rechte gesichert hat und wird in den amerikanischen Medien als Heldin gefeiert. Von den ihr zugesprochenen 5,7 Millionen Dollar hat sie bislang nichts bekommen. Dafür haben Kellys Freundinnen nach dem gewonnenen Zivilprozess eine ganz andere Überraschung für sie. Eine Pinata, auf der sie die Mugshots von Kent und Jill gedruckt haben. Nur verlegen haut Kelly drauf, bis ihre mittlerweile 15-jährige Tochter Sydney ihr den Stock abnimmt und immer wieder auf die Pinata einschlägt. Es ist ihre Art, mit der Wut gegen zwei Menschen umzugehen, die nicht nur ihre Familie fast ruiniert hätten, sondern auch ihre Jugend zerstört haben.